Morgen, ihr Lieben. Ja, was für ein wunderbarer Auftakt, ja. Boah, was man alles über unseren Herrn und Heiland sagen kann, ne? Und was für ein großer König und Gott, dem wir dienen dürfen. Unfassbar, unbeschreiblich. Und was für eine Gnade, dass es uns möglich ist, das zu erfassen. Auch das ist eine Gnade. Denn wie viele Menschen um uns herum, die wir treffen, mit denen wir ins Gespräch kommen, verstehen unsere Gedanken nicht, wenn wir über Christus sprechen. Können das nicht nachvollziehen, welchen König, welchen Gott wir dienen dürfen und mit welcher Gnade wir ihn erfassen dürfen. Das ist phänomenal. Ich bin begeistert und ich bin Gott unendlich dankbar dafür, dass er sich uns offenbart und dass wir seine Kinder sein dürfen. Ich habe heute Morgen etwas mitgebracht, was mich persönlich extremst gepackt hat. Und zwar geht es mir um die Person Moses. Eine sehr faszinierende Person. Ich sag mal, wenn ich an Jesus denke, klar, wir haben es gerade auch gehört, Jesus ist das leuchtende, einmalige Beispiel. Aber wenn ich so ins Alte Testament hineinschaue, dann fällt mir relativ schnell ein, dass Mose einer von diesen phänomenalen, leuchtenden Gestalten war, dort im Alten Testament. Und natürlich fällt uns David ein, natürlich fällt uns Abraham ein und Samuel, natürlich diese vielen tollen Gottesmänner, aber ganz besonders auch Moses hatte eine herausragende Stellung im Alten Testament, denn er sollte ja das Volk Gottes aus Ägypten herausführen. Und ich möchte gerne mit euch hineingehen in die Gedanken von Mose und in die Kommunikation zwischen Gott und Mose, denn Gott hat Mose berufen, die göttliche Vision, die Gott hatte, mitzutragen und sollte das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und dazu bedient sich Gott Menschen. Das Umsetzen von Visionen Gottes geschieht dadurch, dass Gott Menschen beruft, diese Vision umzusetzen. Wir wissen, dass Mose mit 40 Jahren einen Aufseher der Ägypter erschlug und vor Pharao in die Wüste flüchtete. Auch das Volk Israel konnte seinen Totschlag nicht als Heldentat ansehen seiner Zeit, da sie weiterhin schwer unterdrückt wurden. Aus einem Prinzen Ägyptens wurde nun ein Obdachloser und später ein Hirte bei seinem Schwiegervater Jethro. Jethro war heidnischer Priester in Midian. Das heißt also, Mose war ganz weit weg von Gott und einer möglichen Berufung. Zwischenzeitlich war er 40 Jahre bei Jethro und mit nun 80 Jahren insgesamt auch nicht mehr mit einer langen Lebenserwartung von Ideen und Visionen erfüllt. Er hatte sich so in sein Schicksal gefügt und war eigentlich mit seinen Zukunftsplänen am Ende. Das dachte so, jetzt den Rest lasse ich laufen und dann irgendwann mal werde ich tot sein. Das war so seine Prognose, seine Gedanken so für die Zukunft. Hirte sein, Schafe hüten, Familie haben. Also eine ganz normale menschliche Zukunftsbetrachtung. Kennen einige von uns das Gefühl, seit Jahren in der Gemeinde zu sein und sich abgefunden zu haben mit dem bekannten Muster der Tagesabläufe, etwas Urlaub, einige Beziehungen, die man so pflegt und eine halbwegs erträgliche Rente am Ende unseres Berufslebens? Und dann so sagen, ja, das war's. Das ist so die Erfahrung, die Erwartung, die wir vielleicht so in uns tragen. Jetzt sagt der eine, ja, doch, hast du recht, das bin ich. Und doch dann platzt Gott in dein Leben und stellt alles auf den Kopf. Sind wir bereit dazu? Moses war es nämlich nicht, als Gott in sein Leben platzte und ihm sagte, ich habe noch was vor mit dir, Moses. Steigen wir ein in den Dialog zwischen Gott und Moses, nachdem Moses bei seiner täglichen Arbeit den brennenden Dornbusch wahrgenommen hat und nähert sich diesem Busch, diesem Phänomen, denn der Busch brannte, aber ohne zu verbrennen dabei. Und das macht ihn neugierig. Also geht er auf diesen Busch zu und wir sehen jetzt die erste Folie. Genau. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrücker klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Manometer. Gott spricht zu Mose und Gott offenbart ihm seine Gedanken über das, was er dort wahrnehmen muss. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Hey, mit 80 Jahren nochmal eine Berufung. Ist doch toll, oder? Wer sagt jetzt nicht Halleluja? Wo seid ihr? Halleluja! Halleluja! Hä? Ich bin 80 und da kommt noch mal der Herr und sagt, ich habe noch was vor mit dir. Ist doch wow. Mal Herr, nicht die Rente auf der Couch genießen, sondern die Hethiter, Jebusiter, Amoriter, Perisiter und Hiviter besiegen. Ah, ich sage euch jetzt mal, ich zeige euch jetzt mal die Antwort von Moses. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Also ich glaube, die Reaktion kommt uns, glaube ich, näher. Kann das sein? Ja? Als die, die ich gerade sagte. Moses reagiert typisch für Leute, die eine Vision unterstützen sollen, die nicht ihre eigene ist. Hey, Mose hatte eine Vision gehabt, das Volk Israel zu befreien. Hat dann damals den einen Ägypter erschlagen, musste fliehen. Da hatte er doch eine Vision, er wollte doch helfen. Ist irgendwie dumm gelaufen. Ich kann das nicht, schicke jemand anders, ist jetzt seine Antwort. Damals brannte er dafür, jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, Moses, ich möchte gerne, dass du wiederum brennst, aber diesmal mit mir. Gott beschreibt nun Moses den Plan. Gott geht gar nicht darauf ein, was er da sagt. Gott beschreibt Moses nun den Plan. Er sagt ihm, was Moses den Israeliten sagen soll. Was der Pharao sagen soll, wie sie jeweils reagieren. Das liest sich wie so ein Drehbuch, was Gott ihm da jetzt sagt. Das könnt ihr dann nachlesen in der Bibel. Wie so ein Dokumentarfilm, ganz toll. Er sagt ihm, das wird die Reaktion der Israeliten sein, das wird die Reaktion des Pharao sein. wie wir wissen, ist es auch genauso eingetroffen. Genauso ist es gekommen, was Gott da Moses prophezeit hatte. Die Reaktion des Volkes, die Androhungen Gottes, Moses wird also von vornherein nicht im Unklaren gelassen über das, was kommen soll. Gott nimmt uns mit in seine Pläne. Gott sagt uns, was er vorhat. Jetzt aber fängt der schwierige Teil von Gott als Visionsträger an, den anderen versuchen mit hineinzunehmen in diese Vision, die Gott hat. Gott hat echt gute Argumente, um Moses zu gewinnen. Er gibt ihm zu allen Themen eine Lösung. Er zeigt ihm Wunder. Dennoch will Moses den Job nicht übernehmen. Lesen wir Gottes Argumente und sein Eingehen auf Moses Einwände. Gehen wir mal da rein. Mose wandte ein: Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Ne, ist doch eine, kann da jeder kommen. Hallo, 80-jähriger Hirte, was bist denn du für einer? Ja? Da fragte ihn der Herr: Was hast du in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf: Pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte: Tu dies vor den Augen der Israeliten, dann werden sie dir glauben, dass ich, der Herr, dir erschienen bin, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hey, Chaka, das ist doch mal was, ne? So eine Schlange, ein Stab und so. Da kann man doch sagen, Menschenskinder, Gott hat dem Moses hier so ein Tool an die Hand gegeben, wenn man das schön neudeutsch sagt, ein Werkzeug. Ne? Damit kann man doch was machen. Aber Gott geht noch weiter. Und nun steckt deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte und als er die Hand wieder herauszog, war sie plötzlich schneeweiß. Sie war aussätzig geworden. Steck die Hand noch einmal in das Gewand, befahl der Herr. Als Mose sie dann wieder herauszog, war der Aussatz verschwunden. Die Hand war so gesund wie der Rest seines Körpers. Gott sagte: Wenn die Israeliten dir nicht glauben und das erste Zeichen nicht beachten, werden sie sicher nach dem zweiten Zeichen auf dich hören. Wollen sie dir aber trotz dieser zwei Zeichen nicht glauben und deine Botschaft nicht beachten, dann schöpfe Wasser aus dem Nil, gieß es auf den Boden. Dieses Wasser wird zu Blut werden. Also, ich sag mal, das ist doch mal ein richtig toller Werkzeugkasten voll mit Wundern, da kannst du doch einiges mit reißen, oder? Das ist mehr als David Copperfield, das ist echt. Ne? Das ist tatsächlich auch nicht irgendwie was Gefaktes, sondern das ist dann tatsächlich auch ein echtes Wunder. Und Gott füllt den Werkzeugkasten von Mose gerade mit Möglichkeiten zu handeln und tatsächlich das Volk Israel zu überzeugen. Wie ist die Reaktion von Mose? Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Jetzt kommt der, das war ja überzeugend, was Gott da gemacht hat. Jetzt gehst du auf den Nebenkriegsschauplatz. Ne? Das reicht, ne? Jetzt sagst du, oh shit, jetzt hat er eigentlich gute Argumente geliefert. Ne? Was mache ich denn jetzt? Ne? Ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte: Wer hat denn dem Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der die Stummen oder Tauben sehend oder blind machen? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt, ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose bat: Ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Leute, Gott gibt uns mit 80 Jahren noch mal eine Chance. Ja, gibt uns einiges an Tools an die Hand und da würden wir doch, jeder von uns würde jetzt aufspringen und sagen: Herr, hier bin ich, oder? Jeder. Nicht. Okay, gut. Nee, ist ja gut. Muss ja nicht. Ne? Moses hat es ja auch nicht gemacht. Ne? Aber jetzt reagieren, gucken wir mal weiter, was Gott sagt. Da wurde der Herr zornig. Schlecht. Und erwiderte: Ich weiß, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wieder sieht. Sag ihm, was er den Israeliten ausrichten soll. Ich will bei euch sein, wenn ihr reden müsst, und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten, als hätte ich es selbst ihm gesagt. Vergiss auch deinen Stab nicht, denn mit ihm wirst du die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen. Mit anderen Worten, Freund, Schluss, machen. Ja? Jetzt ist alles vorbei, machen, umsetzen. Bitte jetzt, handle jetzt. Manchmal wünschte ich mir, dass Gott auch uns gegenüber so klar spricht, was das am Thema anbelangt, ja, dass wir aufhören mit Ausflüchten, dass wir hingehen und dass wir endlich unsere Berufung akzeptieren, annehmen und auch handeln. Ja. Vergiss auch deinen Stab nicht. Ja. Das heißt, in anderen Worten, hier, nimm alles mit, was ich dir gegeben habe. Ne. Schieb los, Junge. Ich habe da so, aber trotzdem extrem viel Verständnis für Mose. Ja. Was für ein Auftrag. Ja. Hinzugehen und das Volk Israel, das von Gott herzlich wenig Ahnung hat, zu nehmen, aus diesem Land herauszuführen unter der Herrschaft von Pharao. Und er kannte ja die Truppe um Pharao. Ich meine, er war ja selber ein Prinzensohn. Er wusste ja, wie die Leute denken. Ja, die wollten das Volk nicht gehen lassen. Das ging nur mit Schmerz, womöglich mit Tod. Eine Unmöglichkeit eigentlich. Eigentlich hat Gott hier eine Unmöglichkeit verlangt von Moses. Also ich habe wirklich Verständnis für Moses. Ja. Es ist immer wieder das Gleiche. Wie schaffe ich es aber als Visionsträger, einen Menschen in meine Vision einzubeziehen? Ich möchte euch drei Beispiele geben für Visionen. Friedrich Wilhelm Christians, Topmanager von 1988 bis 1997, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Der erfolgreiche Unternehmer des Jahres 2000 wird die Begabung aufweisen müssen, seinen Mitarbeitern Visionen aufzuzeigen, die sie wie die eigenen aufnehmen und umsetzen versuchen. Topmanager der Deutschen Bank. Wichtig. Ne? Es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir Visionen haben und sie vermitteln wollen, dass wir die Leute mitnehmen können, dass wir die richtigen Dinge vermitteln können. Moses hatte diese Sehnsucht nicht mehr im Herzen. Das, was Mose einst ausgezeichnet hatte, das Brennen im Herzen, die Israelis zu befreien, war nicht mehr stark genug. Die erste Liebe für das Volk Gottes war nicht mehr vorhanden. Oder ein Managementkonzept von Antoine de Saint-Exupéry: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Du musst den Leuten etwas was zeigen, wo sie andocken können, um mitgenommen zu werden, damit sie sich hineinbegeben können in die Visionen. Oder die Ältesten der Christusgemeinde im letzten Jahrzehnt, das war es nämlich schon im letzten Jahrzehnt: Wir wollen eine zweite Gemeinde in Mörs gründen. Mitgenommen werden, hineingehen, Menschen verstehen, abholen. Wichtig ist dabei, wenn wir nur Menschen sind, die keine eigene Vision haben, und Moses hatte keine eigene Vision, ist das erstmal nichts Schlimmes. Das ist überhaupt nicht schlimm. Moses hatte als 80-Jähriger keine Vision und wurde dann von Gott in seine Vision eingebunden. Ich möchte allen Nicht-Visionären Entspannung zurufen. Ja? Das ist normal, wenn wir so reagieren, wie Moses reagiert hat. Ja? Nun sagen wir aber, wenn wir als Christen alle einen Auftrag haben, dem stimmen wir doch zu. Wir denken an Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch gegeben habe. Wir denken an alle diese Aussagen unseres Herrn, um die Menschen zu erreichen. Moses musste erst einmal, und das war das Entscheidende, nach Ägypten zurückgehen und musste erst wieder die Leiden der Menschen sehen. Er musste wieder das Volk sehen, das Volk Israel, das dort gebunden war, das dort geknechtet war. Und musste dort die Leiden wahrnehmen. Denn da, wo er jetzt war, bei Jethro, die letzten 40 Jahre als Hirte, hat er einfach Distanz dazu bekommen. Wir müssen sehen und verstehen, wie die Menschen leiden. Und müssen dann Gottes Herz verstehen. Denn Gott hat ja gesagt zu Moses, ich habe die Leiden meines Volkes gesehen. Wissen wir die Leiden der Menschen um uns herum? Sehen wir sie noch? Oder sind wir in unserer kleinen christlichen Bubble, Blase, unterwegs und sehen nicht mehr die Leiden der Menschen? Ich glaube gerade, was wir wahrgenommen haben letztes Jahr im Ahrtal, was wir jetzt wahrnehmen an den Menschen der Ukraine, ja, das sind so diese Dinge, die uns zeigen, Menschenskinder, hier wird richtig gelitten. Ja, und dass wir heraustreten aus unserem christlichen Miteinander und uns öffnen für das, was Gott uns zeigen will, nämlich die Leiden der Menschen, und uns mitnehmen will, dass wir das verstehen. Was dann passiert ist, dass Gott nicht nur, oder dass Moses nicht nur die Leiden der Menschen sieht, sondern Gott stattet ihn zunehmend mit Glauben aus. Er unterstützt ihn mit den Worten Gottes, um dieses anzuwenden. Er bestätigt, dass wenn Moses das Wort Gottes ausspricht, was er im Vorfeld gehört hatte, dann unterstützt Gott das auch mit den Zeichen und Wundern, die er ihm versprochen hat. Das Wort bestätigt durch Zeichen und Wunder. Das sehen wir. Gott lässt uns nicht im Unklaren über seine Nachfolge und den Preis, den wir zu bezahlen haben, wenn wir ihm nachfolgen. Er bietet uns aber göttliche Unterstützung an. Wie ist das denn, wenn wir gerade den Werkzeugkasten Moses gehört haben? Was ist denn unser Werkzeugkasten? Kennen wir unseren Werkzeugkasten, den Gott uns gegeben hat, seiner Gemeinde? Ich möchte gerne kurz darauf eingehen. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen, wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unterschiedliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Wir haben auch eine Toolbox. Wir haben auch Gaben, die Gott durch seinen Geist uns zur Verfügung stellt, damit wir uns gegenseitig erbauen und ermutigen, damit wir aber auch damit den Menschen um uns herum dienen können. Gott stellt durch seinen Heiligen Geist uns alle nötigen Gaben zur Umsetzung seiner Vision zur Verfügung. Aber ich will zurück zu Moses. Ich möchte mit euch die Wandlung von Moses jetzt durchlaufen. Moses ist nun also in Ägypten beim Pharao. Er sagt ihm, dass Pharao die Israeliten freilassen soll. Pharao reagiert wie erwartet. Ich werde doch meine Sklaven nicht ziehen lassen und ordnet noch härteres Vorgehen gegen die Israeliten an. Diese beschimpfen nun Moses und Aaron, dass sie nicht wollen, dass Moses hier weiter für das Volk spricht. Lesen, gucken wir auf die Reaktion von Moses. 2. Mose 5, Vers 22. Da rief Mose zum Herrn: Ach Herr, warum hast du deinem Volk das angetan? Und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Denn seit ich in deinem Auftrag mit dem Pharao geredet habe, unterdrückt er das Volk nur noch härter und er unternimmt, und du unternimmst nichts, um uns zu helfen. Und du unternimmst nichts, um uns zu helfen. Halleluja. Hallo? Kennen wir die Reaktion? Ja, wir sind unterwegs Gott hat uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht hin und seid meine Zeugen. Und dann stehen wir da vor den Arbeitskollegen, haben die Toolbox Gottes geöffnet und wollen was machen. Und irgendwie klappt das nicht. Natürlich versucht man uns zu hindern an der Ausübung unseres Auftrags. Natürlich kommen Zweifel, natürlich kommen Ängste. Natürlich werden wir konfrontiert mit den Mächten und Gewalten der himmlischen Welt, die sich gegen uns positionieren, die uns aufhalten wollen. Und Gott reagiert auf Moses und hilft ihm und zeigt ihm. Im weiteren Verlauf lässt Gott nämlich die Plagen über Ägypten zu, bis Pharao nach dem Tod seines erstgeborenen Sohnes unter dem Eindruck des Verlustes die Israeliten ziehen lässt. Wir werden siegen, wir werden siegen. Und wir siegen. Nun zieht das Volk durch das Schilfmeer und wird von Gott ernährt. Sie erleben, wie Gott ihnen Manna vom Himmel als Brot gab und Wachteln, um Fleisch essen zu können. Sie erleben seine Versorgung und Mose zusammen mit Aaron kümmern sich um das Volk. Als sie sich dann erneut wegen Durst beschwerten, erkennen wir bei Moses jetzt eine andere Haltung. Von dem, was er gerade hier noch sagte, zu einer anderen Aussage. Da machten sie Moses bittere Vorwürfe und verlangten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Vorher hätte er noch gesagt, warum beschwert ihr euch bei mir? Sagt doch Gott. Was habe ich damit zu tun? Er hat euch hier rausgeführt. Nee, jetzt sagt er, warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten, Mose, warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdursten lassen? Da rief der Mose zum Herrn, was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Erkennen wir einen anderen Geist bei Moses? Nicht mehr deins? Ich habe damit nichts zu tun? Du hast die hierher geführt? Und jetzt sagt er, was soll ich? Er ist drin. Merkt ihr? Er fängt an, Verantwortung wahrzunehmen in der Vision Gottes. Er ist nicht mehr distanziert wie ein Mietling, wie einer, der nur Vermittler ist, sondern er ist drin. Sagt, Herr, was soll ich mit diesem Volk tun? Moses hat auf einmal ein Hirtenherz für dieses Volk bekommen. Die Entwicklung geht aber noch weiter. Mose fängt an, das Herz Gottes zu verstehen und seine Reaktion richtig abzuleiten. Gehen wir auf die nächste Sache ein. 2. Mose 20. Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk solches sah, zitterte es und stand von Ferne und sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen zuhören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen und damit seine Furcht vor euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Wow. Noch eine Stufe. Moses fängt an, die Gedanken Gottes zu interpretieren für das Volk. Das heißt, er kann nicht nur das wahrnehmen, sondern er weiß, warum Gott das tut. Er ist mit Gott in seinen Gedanken. Er wird von Gott mit inspiriert. Das Handeln Gottes wird für ihn offensichtlich und er kann es dem Volk vermitteln, interpretieren, so wie ein Prophet letztendgültig zu dem Volk spricht und die Absichten Gottes vermittelt. Der nächste Schritt ist noch bemerkenswerter. Lass uns darauf eingehen. Gott hat seine Vision einem Menschen übertragen, damit dieser im Auftrag Gottes handelt. Gott war mit Mose auf dem Berg Sinai, hatte ihm zwischenzeitlich den Plan der Stiftshütte anvertraut, die 10 Gebote auf den Tafeln mitgegeben und einige Vorschriften für ihre Gottesdienste. Mose als Umsetzer der Gottesvision gegeben. Mose sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Als das Volk sich das goldene Kalb anfertigen ließ, lesen wir genau das, was da steht. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat Verderben angerichtet. Nicht mehr, dass Mose sagt, Gott, dein Volk. Gott sagt zu Mose, dein Volk. Moses ist der Visionsträger Gottes geworden. Er trägt die Vision, hat sie verinnerlicht. Und er ist derjenige, der in der Verantwortung steht. Gott hat ihn so weit hineingenommen in seine Pläne, dass der Mensch Moses der Visionsträger für die Erlösung dieses Volkes ist. Boah. Was sagt uns das, wenn wir an Jesus denken? Das Gleiche finden wir nämlich bei ihm. Ich und der Vater, wir sind eins, sagt Jesus. Das galt insbesondere für die Mission auf dieser Erde und der Vision zur Errettung der Menschen. Das ist eine schwere Auszeichnung für uns Menschen, dass wir von Gott als Visionsträger eingesetzt werden. Wir sind dann zwar rechenschaftspflichtig, aber wir sind auch gesalbt und befähigt für diesen Auftrag. Ich denke an Jesus Christus am Kreuz. Das war nicht, so weit kam Moses nicht. Aber was hat Christus am Kreuz gesagt? Er hat gesagt, Eli, Eli, lama asabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man kann das auch anders übersetzen. Dieses Wort, wenn man das übersetzt, ich habe mal mit einem Aramäer darüber gesprochen, einer, der die aramäische Sprache kennt, der sagt, man kann auch so interpretieren, mein Gott, bis hierher hast du mich begleitet. Im Endeffekt ist es das Gleiche, ob nur ab dem Zeitpunkt verlassen oder bis dahin begleitet. Aber den Rest musste Jesus alleine gehen. Einer, der nicht die Vision übernommen hat, der nicht der Visionsträger geworden ist, müsste hier abbrechen lassen an der Stelle. Nur der die Vision vollkommen in sich trägt, ja, der kann an der Stelle weitergehen. Und Jesus ist an der Stelle weitergegangen. Er hat die Vision seines Vaters und seiner eigenen Vision bis zum Ende getragen, bis dass er gestorben ist und hat gerufen, es ist vollbracht. Bis dahin konnte Jesus Christus gehen, weil er es vollkommen in sich getragen hat. Ich und der Vater, wir sind eins und wir lieben die Menschen und wir bringen die Erlösung den Menschen. Ich sterbe hier am Kreuz, damit sie ewig leben dürfen in deiner Gegenwart, Vater, mein Gott. Was für eine wunderbare Sache. Lasst uns mit hineinnehmen in die Vision Gottes. Lasst uns mittragen. Lasst uns nicht Mietlinge sein in der Vision Gottes. Lasst uns Träger der Vision Gottes sein. Ich habe gerade in den letzten Wochen, habe ich hier um uns herum einige gehört, die haben gesagt, ich würde so gerne das und das machen. Und wir haben was, die haben angefangen. Es gibt schon einige, die haben auch hier Visionen bekommen. Ich kann euch nur bestätigen, geht weiter in euren Visionen. Nehmt diese Visionen, tragt sie. Bittet Gott um Kraft. Er gibt euch alle die geistlichen Gaben mit, die ihr benötigt, um diese Vision durchzutragen, um Visionsträger dieser Vision zu sein. Und er unterstützt euch. Nehmt diese Vision an und tragt sie durch in eurem Herzen und werdet damit letztendgültig ja, glücklich, weil wir dürfen als Söhne und Töchter Gottes Autorität nehmen und dürfen letztendgültig als Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten dürfen wir handeln in seinem Namen, weil wir es vollkommen in uns aufgenommen haben und Visionsträger Gottes geworden sind. Ein letztes noch. Lasst uns nicht, auch wenn wir schon 80 sind, den Auftrag Gottes links liegen. Lasst uns den Auftrag Gottes wahrnehmen und lasst uns, wenn Gott uns ruft, sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. dass wir nicht zurückweichen vor dem Auftrag Gottes, den er uns geben möchte. Herr, hier bin ich. Ich will es tun, weil du mich kräftigst, weil du mich erfüllst, weil du mich befähigst, weil du mich auserwählt hast, dass ich das alles tun darf. Dir alle Ehre, Vater Gott, im Namen Jesus Christus. Ich gehe mit der Vision, die du mir anvertraut hast. Amen. Amen. Ein letztes noch, finde ich ganz toll. Lasst uns also Profil gewinnen, indem wir uns für das Reich Gottes einsetzen und uns von Gott in seine Vision berufen lassen. Denken wir daran, nur Reifen mit Profil hinterlassen Spuren. Lasst uns Spuren hinterlassen. Ja. Lasst uns Spuren hinterlassen in unserer Zeit. Ja. Und Spuren des Segens. Ja. Spuren des Segens, dass die Menschen gesegnet werden um uns herum. Lasst uns Spuren hinterlassen in dem Leben anderer Menschen. Lasst uns Spuren hinterlassen im Reich Gottes. Lasst uns Spuren hinterlassen auf dieser Erde, dass der Name unseres Herrn gepriesen und gelobt wird. Amen. Amen. Amen.